Bei uns zu Gast jetzt Josephine Jackson und Lucia Köberlein. Lucia Köberlein ist die Leiterin der Stabsstelle für Gleichstellung und Integration der Stadt Tübingen und Josephine Jackson ist von ADIS e.V. und beide zusammen machen Takt Tübingen aktiv gegen Diskriminierung. Hallo, schön, dass ihr da seid.
Guten Tag.
Hallo.
Oder guten Morgen.
Ja, guten Morgen.
Takt ist in die zweite Runde gegangen, Tübingen aktiv gegen Diskriminierung. Was ist Takt genau noch mehr, als jetzt der Titel eigentlich schon aussagekräftig sagt?
Soll ich das sagen? Also Takt heißt eigentlich Tübingen aktiv gegen Diskriminierung. Takt heißt aber auch im wörtlichen Sinne eigentlich Anstand, Benehmen, Respekt, Einfühlungsvermögen und vor allem auch Bewusstheit. Und ich denke, Takt steht im Grunde für beides, denke ich. Tübingen aktiv gegen Diskriminierung steht auch oder ist gefördert im Rahmen vom Bundesprogramm Demokratie leben. Und wir sind eine Partnerschaft für Demokratie hier in Tübingen, beziehungsweise die haben wir mit Takt gegründet.
Wer ist alles Teil von Takt?
Oh, das sind ganz viele. Letztes Jahr haben wir uns ja mal getroffen zum Fest, ne? Und da haben wir festgestellt, mal durchgezählt, über 1000 Menschen machen bei Takt mit. Das finde ich schon eine ganz richtig beeindruckende Größe. Also Takt besteht aus vielen verschiedenen, wie soll ich sagen, Zusammensetzungen. Wir haben einmal den Taktrat. Beim Taktrat sind beteiligt Vertreterinnen und Vertreter aus der Verwaltung, aus der Zivilgesellschaft, aber auch vom Integrationsrat, dann aus Vereinen, Initiativen, Menschen. Und es war uns auch wichtig, dass im Taktrat mindestens die Hälfte der Mitglieder Menschen sind, die selbst Rassismuserfahrung haben oder Migrationserfahrung haben. Der Taktrat hat die Aufgabe sozusagen, also wir haben ja vom Bundesprogramm Demokratie leben relativ, finde ich, ausreichend viel Geld bekommen und haben einen Aktionsfonds, mit dem wir Projekte fördern können. Und wir haben einen Jugendfonds, mit dem wir ebenfalls Projekte fördern können. Und dieser Taktrat hat auch die Aufgabe sozusagen aus den eingegangenen Projektbewerbungen dann ein Ranking zu erstellen. Also wer bekommt den Zuschlag? Weil es haben sich so viele beworben, das spricht auch für Takt, dass wir gar nicht alle eingegangenen Bewerbungen berücksichtigen oder fördern konnten. Also das ist das eine, der Taktrat des anderen. Das andere ist natürlich die KUF, sagen wir jetzt, Koordinierungs- und Fachstelle. Das ist bei ADIS e.V. Da sagst du vielleicht nachher was dazu. Und die Stabsstelle hat sozusagen hauptsächlich den Auftrag, mit dem Bund, also mit unserem Fördergeber zu kommunizieren. Aber wir kooperieren auch eng. Also wir treffen uns regelmäßig und sprechen uns ab. Und das ist für uns eine sehr, sehr interessante Erfahrung. Also wir nehmen uns, finde ich, schon auch Zeit füreinander, die KUF und die Stabsstelle. Wer auch noch mitmacht, sind natürlich die vielen Einzelprojekte. Also es waren richtig viele und die haben wiederum viele Menschen erreicht. Ich war wirklich sehr, sehr beeindruckt. Und alle, die eine Förderung bekommen haben letztes Jahr, haben ihr Projekt auch umgesetzt. Und zwar, finde ich, erfolgreich umgesetzt. Und da ist viel gelaufen. Und von daher sind noch weit mehr als 1000 Menschen wahrscheinlich an Takt beteiligt gewesen, wenn wir jetzt noch mal gucken, wer so in der breiten Öffentlichkeit auch indirekt noch mit dabei war.
Wie gestaltet sich die Zusammenarbeit mit dem Bund? Was gibt's da alles zu tun? Ist viel bürokratischer Aufwand?
Also beim Bund war es erstmal also für uns eine gute Erfahrung. Wir haben den Projektantrag gestellt, also man muss einen Projektantrag stellen. Wir haben ihn auch sofort eigentlich bewilligt bekommen. Das war schon erstmal das Gute. Natürlich gibt es Förderkriterien. Also wir müssen uns an bestimmte Kriterien halten, auch wenn es um die Vergabe der Gelder geht. Also zum Beispiel, das heißt ja immer, wenn man Bundes- oder Steuergelder sozusagen bekommt, dass man wirtschaftlich arbeiten muss, dass man bestimmte Rahmenbedingungen halt einhalten muss, dass das Geld wirklich gut ankommt für das, was es eigentlich auch gedacht war. Der Bund hat uns auch vorgegeben, und das finde ich eigentlich eine sehr interessante Sache, dass Verwaltung und Zivilgesellschaft zusammenarbeiten. Also nicht die Stadt allein setzt dieses Projekt um, sondern wir haben diese Koordinierungs- und Fachstelle, die das Ganze für uns macht eigentlich. Und das finde ich gut. Also arbeiten wir da schon zusammen. Das ist schon eine kleine Partnerschaft für Demokratie. Und der Bund hat auch vorgegeben, dass wir auf die lokalen Besonderheiten entsprechend einen Taktrat, also das heißt nicht Taktrat, sondern Steuerungsgruppe einrichten sollen, die quasi die Strategie vorgibt. Also was wir vor Ort machen, was zu uns vor Ort passt. Das waren so Vorgaben, die wir einhalten mussten. Und natürlich müssen wir jede Ausgabe mit dem Bund abrechnen. Und wenn man weiter gefördert werden will, wieder einen Antrag stellen und so weiter. Gleichzeitig auch im Gemeinderat, weil der Bund verlangt auch eine Eigenbeteiligung. Also gleichzeitig auch im Gemeinderat die Bitte eingeben, dass das Projekt auch weiter kofinanziert werden möge.
Wie ist der Anteil der
Eigenfinanzierung? 10%.
10%. Und ihr habt eine Verlängerung bekommen auch, ne? Das ist ja schon das zweite Jahr jetzt oder war das von Anfang an?
Wir müssen jedes Jahr quasi neu beantragen, aber wir haben schon mal gesagt, wir wollen bis einschließlich 2024 Geld haben vom Bund. Und ich glaube auch, also wenn jetzt nicht alles zusammenbricht beim Bund, dann kriegen wir das auch, aber wir müssen trotzdem jedes Jahr nochmal beantragen.
Und dann,
also es wurde uns jetzt schon signalisiert, okay.
Also nee. Mit dem ersten Projektbericht sozusagen hat man dann auch seine, ja, dargestellt, auch was schon alles gelaufen ist, da gegenüber dem Bund wahrscheinlich.
Ne? Ja,
und dann haben wir auch gesehen, dass es gut gelaufen ist.
Man muss immer einen Bericht abliefern.
Die KUF, was ist es nochmal? Koordinierungs- und Fachstelle.
Genau.
Also was macht die?
Wir von ADIS, wir sind, wie Lucia schon gesagt hat, in enger Zusammenarbeit mit der Stadt, also dass wir auch inhaltlich gemeinsam planen, dass wir die ganzen Treffen gemeinsam organisieren mit dem Taktrat. Wir arbeiten sehr eng mit den Projekten, die sich jedes Jahr bewerben zusammen, wie auch dieses Jahr, und begleiten die verschiedenen Projekte und beraten die Projekte inhaltlich, schauen auch finanziell, ob da alles passt. Entschuldigung. Und genau, das sind so grob unsere Aufgaben. Und dieses Jahr ist natürlich nochmal eine besondere Situation durch Corona, aber auch thematisch inhaltlich durch die aktuelle Bewegung. Also dass wir auch da mit den Projekten ins Gespräch kommen, wie es überhaupt möglich ist, zum Beispiel größere Treffen, öffentliche Veranstaltungen zu organisieren unter Corona-Einschränkungen. Sorry, das liegt an der Maske. Ich bin nicht erkältet. Da kriege ich immer so einen trockenen Hals. Genau, und wir planen auch gemeinsam mit der Stadt, wie es jetzt weitergeht, weil sich ja jetzt auch die thematischen Schwerpunkte ändern werden. Also dieses Jahr und letztes Jahr war ja der thematische Schwerpunkt Migration und Rassismus. Und genau, da sind wir auch im Moment im Planen, wie es dann weitergeht.
Wie läuft es ab, wenn ihr euch mit der Stadt zusammentrefft? Gibt es da festgeschriebene, formale Ordnungen? Wir machen gleich Musikpause.
Also wir haben ein Organisationsteam tatsächlich mit meiner Kollegin Miriban, mit der wir ja auch schon hier im Radio waren. Da planen wir eigentlich wöchentlich, also wir treffen uns wöchentlich, um alle Schritte gemeinsam zu besprechen, weil wir haben einfach die Erfahrung gemacht, dass es wichtig ist, sich regelmäßig zu sehen. Und dann treffen wir uns noch mit in einem größeren Team auch.
Wie oft treffen wir uns? Alle, ich glaube, 3 Monate.
Ja, genau.
Oder 6 Wochen, jetzt weiß
ungefähr.
Ich nicht mehr. Also ja. Ich glaube, wir haben verlängert die Zeitspanne im ersten Jahr relativ oft.
Wie hat sich eure Perspektive aufs Thema Diskriminierung jetzt verändert durch auch die Pandemie? Was gab es da an neuen Impressionen oder Phänomenen?
Also wir bei ADIS haben uns da schon auch im Team Gedanken darüber gemacht, gerade auch das Thema Armut und Familien mit Kindern finden wir da sehr wichtig, weil es da nochmal klarer, oder weil ich zum Beispiel jetzt mal aus meiner Perspektive das subjektiv sehr auch schwierig finde, wie auch vergessen wurde, wie es zum Beispiel einkommensarmen Familien geht während dieser Pandemie, Familien, die in prekären Lebenslagen sind, die kleine Wohnräume haben, die gar nicht die Kapazität haben, sich um Kinder so einfach so zu kümmern, also wo einfach davon ausgegangen ist, dass es die Normalität ist, dass die Deutschen haben irgendwie ein Häusle und einen Garten, was einfach nicht so ist. Ja, also es gibt einfach mehr Kinder in Armut, auch in Tübingen, als es reiche Familien gibt. Und ich finde, dass es in der Debatte tatsächlich zu kurz gekommen ist oder das erstmal wie weggewischt war. Ja, also das ist ja gerade auch das Thema Gewalt in Familien ist auch ein Thema. Und die Maske an sich, finde ich, ist schon wirklich so ein Symbol. Daran könnte man wirklich Stunden diskutieren, ja, wo ja auch sehr viel hochgekommen ist an unterschiedlichen, sag ich mal, Meinungen zu dem, aber auch zum Beispiel es gar nicht klar war, dass es solche Menschen gibt, die aus gesundheitlichen Gründen keine Maske anziehen können, dass es aber dass auch Menschen gibt, die zur Risikogruppe gehören, die um überhaupt in Sicherheit zu sein, das brauchen, dass alle eine Maske anhaben. Ja, also ich finde, daran war sehr viel auch sichtbar.
Von der Stadt aus kann ich sagen, wir haben ja, also die Stadt hat gleich ein Corona-Hilfetelefon eingerichtet sozusagen, auch um Menschen, die du auch angesprochen hast, zu unterstützen. Ältere Menschen zum Teil auch, das war ja auch ein Riesenthema dann in der Stadt, haben wir ja in der Zeitung viel dazu lesen können, die sich diskriminiert gefühlt haben. Dann aber auch, also uns als Stabsstelle Integration und Gleichstellung selbstverständlich, hat Corona nochmal deutlich gemacht, dass es eine geschlechtsspezifische Arbeitsteilung gibt und Sorgearbeit tatsächlich sehr, sehr stark nach wie vor Frauensache ist. Und die hatten also Eltern mit Kindern, sage ich mal, oder Elternteile, wenn es noch Alleinerziehende waren, ganz schwer. Also es ist wirklich richtig schwer gewesen, diese Vereinbarkeitsfrage hinzukriegen und gesund zu bleiben dabei, muss ich echt sagen. Und was für uns natürlich auch die armen Familien oder Familien, die keinen so einen guten Zugang zum Bildungssystem haben, das war uns auch wichtig. Wir haben dann versucht, Projekte, zum Beispiel Mütter im Gespräch ist ein Projekt, arbeitet mit Frauen, Müttern, die neu zugezogen sind nach Tübingen, viele auch geflüchtete Frauen sind, die keinen Zugang haben zu Sprachkursen, weil sie kleine Kinder haben und es keine Kinderbetreuung gibt. Also mit den Frauen haben wir gearbeitet und es war uns wichtig, den Kontakt aufrechtzuerhalten, weil viele so Angst hatten und gar nicht mehr rausgegangen sind und auch ihre Kinder nicht mehr rausgelassen haben. Und da war es uns wichtig, quasi die Mütter im Gespräch, um Corona sozusagen im Kontakt zu bleiben. Solche Dinge, oder wir haben das interkulturelle Netzwerk Elternbildung. Da arbeiten nur Menschen mit mehrsprachigem Hintergrund, also nur Migrantinnen und Migranten, kann man eigentlich sagen. Und die haben zu den Eltern, also wenn es um schulische Bildung ging, dieses ganze Homeschooling, was ja wirklich Benachteiligungspotenzial en masse in sich trägt, haben schon Kontakt gehalten zu den Eltern und auch Hilfe und Unterstützung beim schulischen Lernen angeboten.
Welche Auswirkungen hat es gehabt auf eure Beratungsarbeit bei ADIS?
Ja, also das ist ganz interessant, dass du das fragst. Also ich habe mich da letztens mit meiner Kollegin unterhalten, die in der Beratung tätig ist. Und es ist so, dass zum Beispiel die Beratungsfälle in der Antidiskriminierungsberatung zurückgegangen sind während der Pandemie, weil die Leute einfach weniger rausgegangen sind. Also die Pandemie ist ja noch nicht vorbei, aber ich sag mal während der Höchstphase der Pandemie, weil die Menschen nicht mehr in die Clubs gegangen sind, Schule geschlossen war. Also es gab dann so diese Diskriminierung, die man so im Alltag erlebt, im öffentlichen Raum, in den Institutionen ist weniger geworden, aber natürlich die Leute, die sowieso schon, sag ich mal, strugglen aufgrund von Armut oder in prekären Arbeitsverhältnissen sind, dann von einem Tag auf den anderen in Kurzarbeit waren oder ihren Job verloren haben, also das habt ihr ja bestimmt auch gehört, also ist ja ein Riesending, ja, und gerade die Schwachen, der Schwächsten leiden ja in so Extremsituationen noch mehr, ja, und aber ich fand es tatsächlich spannend und jetzt, nachdem es wieder möglich ist, eher rauszugehen, sich wieder in der Öffentlichkeit zu bewegen, haben meine KollegInnen aus der Beratung ganz viel zu tun.